Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Da waren Menschen in diesem Clip, Menschen wie du und ich, die sich heute Morgen,
ja, wie du und ich vielleicht die Zähne geputzt haben, rasiert haben, nicht wie ich, oder gestern gefeiert haben, das schöne Wetter noch genossen haben. Und darum geht's in dieser Predigtreihe, um Menschen. Menschen jenseits von Eden, jenseits des Paradieses. Jetzt hört er mich auch, das ist gut. Es geht um Menschen und es geht darum, wie wir sind oder was uns zu dem gemacht hat, wie wir sind und was die Bibel dazu sagt. Warum sind wir eigentlich so? Die letzten zwei Sonntage hatten wir zwei sehr bekannte Geschichten. Die eine Geschichte hieß der Sündenfall. Adam und Eva lassen sich von etwas verführen, das Gott ihnen womöglich vorenthält. Vielleicht Klugheit oder Selbstbestimmtheit, Glück. Sie essen von dem Baum der Erkenntnis und danach können sie gut und böse voneinander entscheiden. Sie wissen dann auch, was sie getan haben und schämen sich. Aber zu spät, die Freundschaft zwischen Gott und den Menschen, die ist zerbrochen. Der Mensch, der Gott misstraut und selbst urteilt und der dadurch seine Beziehung zu Gott und seinen Mitmenschen vergiftet, so sind wir. So sind wir bis heute. Letzten Sonntag ging es um Kain und Abel. Die Geschichte gab es letzte Woche. Sie handelt von einem Menschen und seinem Bruder. Kain, das sind wir, hat Christoph gesagt. Der Mensch und sein Bruder, seine Schwester. Das Leben ist nicht fair, das ist oft ungerecht und das erzeugt natürlich Schwierigkeiten zwischen Menschen. In dieser Geschichte eskaliert es. Kain tötet seinen Bruder aus Neid. Zack, er bringt ihn einfach um. Aber Gott hat noch versucht, ihn zu warnen. Vorher fragt er den Kain, sag mal, wieso guckst du so? Planst du Böses? Die Sünde lauert vor deiner Tür, beherrsche sie. Die Bibel sagt also, dass es zu unserem Menschsein dazu gehört, dass etwas vor unserer Tür lauert. Wir sind ja sozusagen tagtäglich versucht. Ihr kennt das bestimmt. Wir sind versucht, dazu eifersüchtig zu sein, auf andere herabzusehen oder uns irgendwie zu bereichern auf Kosten anderer, die Unwahrheit zu sagen, so vieles. Zu so vielem sind wir versucht. Und naja, wenn man jetzt diese Stelle mit Kain anschaut, wo Gott ihn warnt, heißt doch, wir sind fähig, es zu beherrschen, oder? Theoretisch. Irgendwie haben wir es aber nie geschafft, das Böse aus unserem Leben ganz zu verbannen. Ganz im Gegenteil. Laut der Bibel hat sich die Bosheit der Menschen bis zu einem Punkt gesteigert, der unerträglich wurde. Und da setzt unsere Geschichte heute ein. Schauen, ob ich so weit bin, ja. Splash, blub, yippie. So heißt der Titel unserer Geschichte. Und wer jetzt noch nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, der kommt vielleicht mit einem Clip, den wir jetzt anschauen werden, auf die Spur. Also diese Geschichte von der Arche und der Sintflut, die handelt vom Menschen. Aber ich glaube, sie handelt mehr noch von Gott als vom Menschen. Sie spannt sich nämlich auf zwischen zwei Entscheidungen Gottes, die völlig konträr sind. Auf der einen Seite dem Entschluss Gottes, die Menschheit zu vernichten. Und auf der anderen Seite dem Entschluss Gottes, die Menschheit zu retten. Sie steht in Genesis, also im 1. Mose, in den Kapiteln 6 bis 9, also ziemlich viel. Deswegen werde ich euch nur Auszüge davon vorlesen. Ich setze mal ein bei Genesis 6, Vers 5. Hier geht es nämlich um diese erste Entscheidung Gottes. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, es war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie erschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten. Und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten und auch die Vögel in der Luft. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst erschaffen hätte. Wow. So, was ist denn da passiert? Gott schafft seine Welt und er ist am Anfang total begeistert von dem, was er da geschaffen hat. Ja, er sagt, siehe, es ist sehr gut. Und der Mensch, den er schafft, das ist die Krone der Schöpfung. Und dann kommt er zu einem Punkt, wo er bereut, dass er die Menschen geschaffen hat. Wo er wieder rückgängig machen will, dass er sie gemacht hat, sie vernichten will von der Erde und mit ihm, mit den Menschen, alle Tiere. Und das ist eigentlich ganz schön krass an sich. Also sowas zu lesen, ich bereue, dass ich sie gemacht habe. Gott entscheidet, die Menschheit zu vernichten. Und an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es so, ich bekomme Probleme mit diesem Gott. Ich glaube, wir bekommen alle ein bisschen Probleme mit diesem Gott, der sowas entscheidet. Ist das nicht total grausam und unbarmherzig, was wir da lesen? So einen Gott wollen wir doch nicht haben. Die Lösung für dieses Dilemma wäre, wenn das alles so nicht passiert wäre. Und es ist schon wirklich, es ist schon so, dass diese Geschichte als historische Tatsache schwer zu rekonstruieren ist. Außerdem gibt es solche Flutgeschichten weltweit in allen alten Kulturen. Es ist sowas wie so eine Urgeschichte eben. So hat man sich eben im alten Vorderen Orient die Welt erklärt. Das heißt ja nicht, dass es so passiert sein muss. Wir können also sagen, unser Gott war das gar nicht. Problem gelöst. Aber selbst wenn wir das so sehen wollen, dann steht die Erzählung eben immer noch in der Bibel. Ich finde, damit hat sie uns etwas zu sagen. Wenn wir die Bibel als Richtschnur für unser Leben nehmen als Christen, dann können wir an solchen unbequemen, auch unlogischen Geschichten nicht vorbeigehen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Generationen haben das so empfunden, dass das Wort Gottes ist. Dass die Geschichte irgendwie wichtig für uns ist. Und deshalb sollten wir herausfinden, warum. Uns auch auseinandersetzen mit diesem Gott, von dem hier erzählt wird. Einem Gott, der die Menschheit vernichtet. Wie wird es begründet, dass Gott es tut? Hier steht, die Bosheit der Menschen sei unerträglich geworden, unerträglich. Ich stelle mir das so vor, wenn ich mir die Nachrichten anschaue und ich sehe eine Meldung nach der anderen, wo Menschen Schreckliches tun. Das alles zusammengenommen und noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob es damals überhaupt irgendwelche Gesetze gab, irgendwelche Regeln, an die sich die Menschen hielten. Es ist wahrscheinlich so weitergegangen, wie es bei Kain angefangen hatte. Einer war neidisch auf seinen Bruder und zack, eins über die Rübe. Hier steht, das ganze Denken und Planen der Menschen war durch und durch böse. Es hat Gott wehgetan. Es hat ihm so wehgetan, dass er bereut, die Menschen geschaffen zu haben und dass er die Reißleine ziehen will. Er will der ganzen Bosheit ein Ende bereiten, ist doch irgendwie auch verständlich. Und hat er nicht das Recht dazu als Schöpfer? Wer sind wir denn zu sagen, dass der Schöpfer nicht das Recht hat, seine Schöpfung wieder rückgängig zu machen? Und man kann nach dieser Geschichte nicht sagen, Gott hätte nie etwas gegen das Böse unternommen. Gott ist heilig, er ist souverän. Und das bedeutet, er steht über uns Menschen. Ich glaube, das vergessen wir manchmal. Ich vergesse das manchmal. Ich sehe mich als Herr über die Welt, uns Menschen. Und dass wir das Recht haben zu sagen, welcher Gott der richtige Gott ist. Aber nur einer ist Herr und das ist Gott. Der ist auch manchmal fremd. Das bedeutet für mich, und ich glaube auch für euch, wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Gott eine dunkle Seite hat. Eine Seite, die ich nicht verstehe und ich auch nicht mag. Aber er ist trotzdem mein Gott. Es fällt schwer, einen Gott zu lieben, der so radikal mit seiner Schöpfung umgegangen ist. Ich finde das total ein interessantes Gesprächsthema. Vielleicht ist es heute Mittag euer Gesprächsthema. Wie geht es eigentlich euch mit der dunklen Seite Gottes? Kannst du die annehmen, damit leben oder brauchst du dieses einen durch und durch ja, lieben Gott, barmherzigen Gott? Mein Trost ist, dass dieser Entschluss zur radikalen Vernichtung nicht alleine steht. Das ist noch was anderes, etwas sehr Entscheidendes. Gott sieht einen Menschen, einen, der nicht ist wie die anderen, einer, der gut ist, ein Mann namens Noah. Und von dem wird gesagt hier, dies ist die Geschichte Noahs und seiner Nachkommen. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffender, durch und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Es gibt noch einen einzigen guten Menschen. Wie schlecht es um die Menschheit bestellt war, zeigt sich auch daran, dass da nur ein einziger war. Aber die Konsequenz daraus, dass es diesen einzigen gibt, die ist groß. Gott beschließt nicht nur zu vernichten, er beschließt auch zu retten, den Menschen durch Noah noch eine Chance zu geben. Und zwar eine echte Chance, indem er nicht nur Noah, sondern auch seine ganze Familie vor der Flut rettet. Und mit ihnen auch Tiere. Und da stehen sie, diese zwei Entscheidungen Gottes. Ich werde Schluss machen mit der Menschheit. Ich werde Schluss machen, weil sie so böse sind. Und ich werde Noah und seine Familie retten, weil er ein guter Mann ist. Und dann findet sie statt, diese Geschichte, die viele von uns kennen, vielleicht auch noch aus der Kinderbibel, aus dem Kindergottesdienst, die Geschichte von der Flut, von Noah und der Arche. Ich erzähle ihr euch jetzt zusammenfassend, nachzulesen eben in Genesis 7 bis 9 in den Kapiteln. Gottes Entschluss steht, alles Leben auf der Erde soll durch eine Flut vernichtet werden, außer Noah und seiner Familie. Der Auftrag? Noah, bau eine Arche, einen riesigen Kasten aus Holz mit vielen Einzelparzellen und einer Tür an der Seite. Dann nimm von allen Tierarten je ein Weibchen und ein Männchen und bring sie dahin, in die Arche. Und außerdem von allen Reihentieren jeweils 7. Und natürlich soll Noah seine Familie mitnehmen, seine Frau, seine Söhne Sem, Ham und Japhet mit deren Frauen wiederum. Und der Noah in der Geschichte, der tut schlicht alles, was Gott ihm sagt. Er tut es einfach. Als es schließlich anfängt zu regnen und die Flut beginnt, wie so eine Prozession, in die ganzen Tiere, in die Arche und Noah und seine Familie. Und Gott, er verschließt die Türe von außen, versiegelt sie. Dann strömen die Wasser und die Arche wird langsam angehoben. Und irgendwann ist das Wasser so hoch, dass sogar die Spitzen der Berge versinken. Und so löscht Gott alles Leben auf der Erde aus. Das Wasser steigt 150 Tage lang an und sinkt 150 Tage lang wieder ab. Als schließlich das Wasser absinkt, setzt die Arche Noah sanft im Gebirge Ararat auf. Die Gipfel der Berge werden wieder sichtbar und Noah sendet Vögel aus, um zu sehen, ob das Land wieder trocken ist. Und als schließlich eines Tages die Taube nicht wieder zurückkehrt, da weiß er, es ist sicher, an Land zu gehen. Und Mensch und Tiere verlassen die Arche. Noah baut ein Altar und bringt Gott von den reinen Tieren, die er mitgenommen hat, ein Opfer. Splash, blub, yippie. So, das ist die Geschichte. Das ist eine faszinierende Geschichte. Und jetzt können wir mal rausfinden, welche Botschaft sie eigentlich für uns hat. Das war für mich eine Herausforderung. Ich finde, eine Sache, die bei der Geschichte auffällt, ist, dass diese ganze Schilderung der Flut selbst verhältnismäßig kurz ist, ja. Es ist wie ein stummes, sprachloses Geschehen. Da gibt es keine Menschen, die schreiend untergehen. Es gibt keine Städte, die versinken. Die ganze Dramatik der Geschichte wird auf Noah und seine Rettung gelenkt. Eigentlich könnte die Erzählung auch Noahs Bewahrung vor der Flut lauten. Wegen dieses einen Menschen beschließt Gott zu retten. Einen neuen Anfang mit der ganzen Menschheit zu wagen. Die Menschheitsgeschichte darf weitergehen, weil Gott rettet. Ich finde, wer hier nur den vernichtenden Gott sieht, der hat nicht genau hingeschaut. Gott rettet Noah und mit ihm die Menschheit. Er rettet uns. Gott verabscheut das Böse, aber er liebt seine Menschen und zwischen diesen beiden Polen ist er zerrissen. Es wird immer so sein. Als Adam und Eva ihn hintergehen, er bedeckt ihre Blöße, er macht ihnen Felle und schickt sie aus dem Paradies. Und als Kain seinen Bruder tötet, verflucht er den Acker und schickt ihn fort. Aber eigentlich hätten sie doch sterben müssen, oder nicht? Es passiert nicht. Warum wohl? Als die Menschen auf dem Höhepunkt ihrer Bosheit angekommen sind, lässt Gott den einen Gerechten am Leben und rettet mit ihm die ganze Menschheit. Er lässt nicht zu, dass das Böse, das in die Welt eingekehrt ist, schließlich das Ende der Schöpfung bedeutet. Die Flut ist vorbei. Ein neuer Anfang für die Menschen. Auch ein neuer Anfang für Gott mit seiner Schöpfung. Und bei diesem neuen Anfang passiert etwas total Wichtiges, das, von dem ich glaube, dass es für uns auch sehr wichtig ist, weil es bis heute gilt. Und das steht auf der anderen Seite. Es steht dieser Anfangsentscheidung von Gott gegenüber. Aus Genesis 8, Verse 20 bis 22. Noah baute einen Opferaltar für den Herrn. Dann nahm er welche von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln und opferte sie darauf als Brandopfer für den Herrn. Der Herr roch den besänftigenden Duft des Opfers und sagte zu sich selbst, ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Plan, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Am Ende der Katastrophe haben die Menschen sich nicht geändert. Sie werden immer verführbar bleiben, immer irgendwie vom Bösen beeinflusst. Die Menschen haben sich nicht geändert, aber Gott hat sich geändert. Er beschließt, so etwas wie die Flut wird er nie wieder tun. Keine Totalvernichtung der Schöpfung mehr. Und zum Zeichen, wie ernst es ihm ist, setzt er den Regenbogen. Gott verspricht, dass bis zum Ende der Welt der Rhythmus der Jahreszeiten und der Wechsel von Tag und Nacht nicht aufhören wird. Ich glaube, dass es ein Entschluss der Liebe ist. Gott weiß ja, dass die Menschen sich kein Stück ändern werden. Aber er fasst in seiner Liebe einen Plan, einen neuen Plan. Sein Umgang mit der Welt wird in Zukunft ein anderer sein. Seine neue Strategie heißt, kommt ein frommes Wort, Erwählung. Gott legt seine Maßstäbe von Gerechtigkeit nicht mehr in strenger Weise an alle Menschen an, sonst müsste er sie wieder alle töten, sondern er überlässt sie zunächst sich selbst. Im Gegenzug wählt Gott sich Einzelne. Einzelne, um mit ihnen seine Geschichte zu machen und mit ihm wieder die anderen zu erreichen. Er beginnt mit Noah. Und dann geht es weiter mit Menschen wie Abraham, Isaak, Jakob. Schließlich erwählte sich ein ganzes Volk und das geht weiter bis hin zu diesem einen Menschen, dessen Name Jesus ist. Dieser Jesus ist das Ziel und die Erfüllung des Plans, die Welt vom Bösen zu erlösen. Die Rettungsmission, die damals begonnen hat, die vollendet sich quasi in diesem Menschen, in Jesus. Sie endet aber nicht dort. Nein, sie geht heute mit uns weiter. Diese Erwählung, die geht auch bei uns weiter, nämlich in diesem Jesus sind wir alle erwählt. Gottes Rettungsplan geht also mit dir und mir weiter. Gott gebraucht uns, um die gute Nachricht weiter zu verbreiten. Die heißt, Gott erlöst die Menschheit von dem Bösen. Mensch, lass dich erlösen. Nie wieder wird Gott seine Menschheit um ihrer Bosheit willen vernichten. Gott lässt es von nun an regnen über Gute und Böse. Und damit müssen wir auch klarkommen. Splash, blub, yippie. Das ist eine krasse Geschichte. Sie erzählt von der totalen Vernichtung und von einer dramatischen Rettung und einem Neuanfang. Nach der Flut ist der Mensch der gleiche, aber Gott ist ein anderer. Er kann die Menschen nicht ändern, aber wird uns trotzdem nicht mehr auslöschen. Er will uns erlösen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.